Wenn ein Winzer, der eine Ausbildung hat und 30 Jahre Berufserfahrung in einem Spitzenweingut, was erzählt, dann bin ich ohne jede Ausbildung und ohne jede berufliche Erfahrung im Spitzenweingut nicht der Mensch, der sagt, nee.
Ja? Selbst als Klugscheißer
nicht. Selbst nicht. Da war noch ein Baum dazwischen. Genau. Wenn der Baum nicht da gewesen wäre,
dann vielleicht. Dann
vielleicht.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Ich bin genervt.
Ja?
Mhm.
Dolle?
Ja. Oh oh. Ich schneide schon den ganzen Tag das Podcast, was gestern schon live sein soll. Den Podcast. Wir haben wir haben das iPhone, was ist das, 16 Plus da ausprobiert mit der KI und so. Das ist total... Mogelpackung kannst du knicken und dann ist es aber mir aber noch 10 Minuten vor Schluss das Mikro ausgefallen. Jetzt habe ich versucht, das daraus zu rekonstruieren und ach, jetzt machen wir den nur noch zu Ende. Und dann live und dann Schluss und dann habe ich den ganzen Tag in den Mist geschnitten. Mist. Das passiert mir auch nicht so oft. Nun denn.
Da hilft nur Wein.
Ja, deswegen, oh ja, lass uns schnell. Auf dem Weg zum Wein müssen wir nur noch würfeln.
Na, eins.
Habe ich gestern auch gewürfelt.
Mann, ey. So eine richtige Loser-Strecke hier, eine 6.
Siehste wohl.
Ich schenke dem Felix heute 2 Weine ein, und zwar 2-mal Chardonnay aus 2022. Und jetzt muss ich es mir aufschreiben, den Bürgel kommt rechts und der Frauenberg links. Es ist 2-mal Flörsheim-Dahlsheim vom Weingut Albrecht Engel. 2-mal Chardonnay, weil ich dachte, wir sprechen so viel über Terroir, dann nehmen wir doch mal 2 Chardonnays, die nah beieinander liegen, vom selben Winzer aus dem selben Jahrgang und vergleichen die. So, das ist jetzt rechts. Rechts. Mhm. Rechts. Das ist jetzt links.
So, rechts und links und 2 Burgundergläser für mich.
Rechts und links. Okay, habe ich das richtig gemacht? Ja, ich habe alles richtig gemacht. So, ja. 1000 Aufzeichnungen.
Ganz rechts.
Prost. Rechts. Cheers.
Cheers.
Ich war in der Pfalz über Ostern und habe im Weinberg des Herrn gearbeitet. Im alten Portugieser Weinberg.
Oh, von
Andreas Durst. Da haben wir ein bisschen gegärtnert und es mussten Reben angebunden werden. Das habe ich nicht gemacht, weil das traue ich mich nicht. Die brechen da so schnell bei diesem alten. Ich weiß nicht, vielleicht brechen die immer schnell. Das kann ich gar nicht so beeindrucken.
Nein, ich würde sagen lassen, je älter, desto leichter, desto schneller brechen die.
Und da ist, also der ist ja schon so uralt und so wenig Rebstöcke. Und dann, wenn du da einen abbrichst, ist schon echt ein bisschen blöde. Deswegen habe ich mich das nicht getraut, weil die brechen da wirklich schnell ab. Ich habe eine andere richtig schlimme Arbeit gemacht, von der ich nicht wusste, dass man sie machen muss. Und zwar bin ich gegen die Erdraupe vorgegangen. Das ist ein neues Phänomen dort, was wohl durch den Klimawandel ein bisschen um sich greift. Und zwar sind das irgendwelche Erdraupen, die von unten in der frühen Knospenzeit hoch wackeln und die Knospen abfressen. Und dann hast du so ein bisschen so ein Vegetationsstau, weil dann erst was neu ausgebildet werden muss und so. Und dann verzögert sich das so ein bisschen. Und dann habe ich so wie bei Obstbäumen, so Klebezeug da rumgemacht, damit die dran hängen bleiben. Oh. Das ist eine schreckliche Arbeit. Mhm. Ich habe einen großen Respekt davor, vor allen Menschen, die im Weinberg solche Sachen machen. Da war es auch kalt, es war kein schönes Wetter. Mhm. Da hast du zwar einen wunderschönen Ausblick, aber da musst du ja ständig bücken auch und so. Und das ist beim Anbinden ja auch so. Nach 3 Stunden war ich schon so fertig, ey. So kaputt, weil ich ständig bücken und dann diesen Kram da rum und so. Und dann denkst du dir, krass, 3 Stunden sind so schnell vergangen. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch nicht der Schnellste. Und das ist noch nicht mal richtig viel irgendwie, was du so abgearbeitet hast. Also da habe ich schon wirklich immer großen Respekt. So, weiß ich nicht, 3 Hektar Reben anbinden. Das ist echt eine harte Arbeit.
Ja, ich habe Andreas auf der Mainzer Weinbörse getroffen und habe auch da großen Respekt, denn der war nur beruflich da, ist ja auch Fotograf, um dort sich mit 3 Kunden zu treffen, hat keinen einzigen Tropfen Wein probiert, weil noch Fastenzeit für ihn war.
Ja, genau.
Und das fand ich auch spannend. Jemand, der über die Mainzer Weinbörse geht und wirklich knallhart sagt, ich probiere hier gar nichts. Ich treffe mich nur mit dem Winzer und dem Winzer, wir machen irgendwie Fototermine und so. Ja.
Ja, ich habe auch als alter Katholik ich gefragt, sag mal, an Karfreitag fängst du mit dem Fasten an? Es war falsch in deiner Liturgie, ey.
Ja.
Was war bei ihm irgendwie so, hat er sich mal so ausgesucht, dass er das machen wollte.
Ja,
sehr schön ist es da immer im Weinberg des Herrn, da bin ich immer wahnsinnig gern. Es ist schön da in Bockenheim, diese Rebstöcke da zu umgärtnern und so, richtig toll. Dann habe ich mal für uns ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe mich nämlich auf den 2024, andersrum, ich war neugierig auf den 2024er Wein.
Mhm.
Nicht wegen Frost und Ausfall und wie schmeckt der Wein und so, sondern auch wegen der neuen Klassifizierung, was Nährwerte und Zusatz anbelangt.
Ja.
Weil das ja der erste Weinjahrgang ist, wo du das angeben musst. Und ich war mal gespannt, wie das die Winzer schon umsetzen, ob sie es schon umsetzen und wie da jetzt eigentlich so die Stoßrichtung ist. Weil das da ja, glaube ich, also weiß ich jetzt, sehr unterschiedliche Zugangsweisen dazu gibt. wie man damit umgeht. Also die Idee dahinter ist, dass du einen QR-Code irgendwo auf der Flasche hast. Je nachdem, wie deine Etiketten und deine Ausstattung anbelangt, ist das einfacher oder schwieriger, wo du das mit reinbastelst. Und es muss über dem QR-Code Nährwerte und Zutaten stehen. Das habe ich schon rausgefunden. Du kannst nicht einfach nur den QR-Code drauf drucken, sondern du musst drüber schreiben, was sich dahinter verbirgt. Und dann ist das Ideale, dass du dann das abscannst und dann auf eine Internetseite kommst, wo deine Nährwerttabelle ist und deine Zutatenliste, sodass du da...
Die muss neutral sein. Das darf keine Shop-Seite sein, sondern das muss eine neutrale Seite sein, von der du nicht, oder die du nicht für werbliche Geschichten benötigst oder benutzt, sondern das muss ausschließlich für die Information sein.
Und da ist der Umgang schon extrem unterschiedlich.
Mhm.
Ich habe jetzt meine so stichprobenartig im VDP gewildert, weil ich mir dachte, die sind da am ehesten mit dabei.
Ja.
Und habe dann mir mal so verschiedene Weingüter aus verschiedenen Regionen angeschaut. Und ich nenne es Mitnamen, oder? Weil ich meine, ist ja eine offizielle Seite, die man so ansteuern kann. Wie da wer mit umgeht, kann man jetzt mal sagen, oder?
Natürlich.
Ja. Ich habe mal angefangen bei Weingut Knipser. Und die haben keine extra Seite bei ihren Gutsweinen, sondern die führen das einfach quasi unter der Weinbeschreibung mit auf. Und ich gehe davon aus, dass wenn du da den QR-Code scannst, dass du dann da auf die Shop-Seite kommst und es dann damit stehst. Oder es ist ein Übergang zu, wir haben noch keine QR-Codes drauf und irgendwann kommt das, das weiß ich noch nicht.
Eine Shop-Seite darf es eigentlich nicht sein.
Genau. Ne? Und dann steht dann die Nährwerttabelle.
Mhm.
Zum Beispiel für den Weißburgunder Chardonnay sind dann 306 Kilojoule, 37,1 Kilokalorien je 100 Milliliter, Kohlenhydrate 1,1 Gramm, davon Zucker 0,3 Gramm.
Mhm.
Die Restsüße auf einen Liter sind aber 2,6 Gramm. Das wird dann gerundet.
Du meinst, weil es müssten sonst 0,26 Gramm sein.
Genau.
Bist du dir sicher oder glaubst du?
Nein, das weiß ich. Also die Restsüße in den Produktinformationen sind 2,6 Gramm pro Liter.
Ja.
Und in der Nährwerttabelle sind es 0,3, weil man das rundet. Das habe ich nachgefragt.
Ach so, weil es gibt ja auch die unvergärbaren Restzucker wie die Pentasen, die nicht zur Restsüße, aber trotzdem zu den Zuckern bei den Kohlenhydraten gezählt werden müssen. Also du kannst 0,0 Gramm Restsüße haben, hast aber trotzdem immer Zucker. Aber das ist einer, weil es ja nur gegen den vergärbaren Zucker gerechnet wird. Deswegen frage ich, ob das...
Genau, so habe ich es aber nicht erklärt bekommen. Man hat mir bei zwei Winzern gesagt, nee, man rundet das auf oder ab, je nachdem, wie die Zahl ist. Dadurch ergeben sich da so ein bisschen andere Zahlen, wenn man nur auf den Nährwert schaut. Und Zutaten hat Knipser, glaube ich, einfach alles aufgeschrieben, was rein drin sein könnte. Da steht nämlich Traubensaccharose, Kohlendioxid, Säureregulatoren, Weinsäure, Apfelsäure, Milchsäure, Konservierungsstoffe, Sulfite, Stabilisatoren, Metabainsäure und Carboxymethylcellulose. Carboxymethylcellulose, so wird das bestimmt ausgesprochen.
Nee, ich denke, das wird das sein, was sie gemacht haben. Denn da ist ja zum Beispiel kein Gummi Arabicum bei oder so, weil es dürfen 50 verschiedene Sachen da stehen. Also genau. Ich gehe davon aus, dass sie nur das genommen haben, was sie auch gemacht haben.
Aber ich war so ein bisschen verwirrt, warum man drei verschiedene Säuren nimmt.
Das weil du sie alle angeben musst.
Aber doch nur, wenn ich sie zugesetzt habe, ne? Festzuhalten ist schon mal, weil du gesagt hast, ne, es gibt so eine Zutatenliste, so ungefähr 50 Sachen, die da draufstehen können. Was nicht draufsteht, ist alles, was nachher im Wein nicht nachweisbar sind. Also so Hilfsstoffe wie eine Aromahefe oder so.
Hilfsstoffe.
Genau, das ist wurschtig, ist hinterher nicht mehr drin, muss nicht mit drauf. Auch ob du dem Wein was entzogen hast oder nicht, muss da nicht drauf. Also wenn du Säure entzogen hast oder so, muss das auch nicht mit drauf, weil es nachher nicht mehr nachweisbar ist.
Die Säuren sind ja alle da, du entziehst das ja nicht restlos.
Also ja. Ich hatte das Gefühl, die schreiben das, weil das war bei allen Weinen gleich. Schreiben einfach alles drauf, was so sein könnte und sind damit aus dem Schneider. Das weiß ich aber nicht. Aber es wunderte mich so ein bisschen, weil es alles gleich war. Bei denen ist es aber tatsächlich auch so, das sind nur Gutsweine, weil die 24er erste Lagen und große Gewächse noch nicht bei denen im Shop war. Also das konnte ich noch nicht nachgucken.
Ja.
Bei Buttenfels Spanier ist es schon so, wie man sich das dann vorstellt. Man kommt auf so eine extra Meter QR-Code-Seite, die nicht shop-relevant ist, sondern ist eine eigene Seite, die auch keinen Link irgendwie zum Shop hat oder so, sondern einfach nur eine Informationsseite. Die haben zum Beispiel beim Eisquell Riesling, das ist glaube ich deren Gutsriesling, ne?
Ja.
Der meistens eigentlich auch ziemlich ordentlich ist, muss man.
Dieses Jahr besonders gut ist.
Muss man auch mal sagen.
Muss man sagen, der dieses Jahr besonders gut ist.
Ist ziemlich trocken auch. Da schreiben die hin: Zutatenliste, Trauben, Saccharose, Weinsäure, Sulfite. Schluss. So. Saccharose heißt uns, ist ein bisschen Zucker mit drin, ne?
Genau.
So ist das. Und die schreiben noch drauf, geringfügige Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Ich glaube, das steht bei Knipser auch irgendwo. Ja, ja, genau. Das steht unter der Nährwerttabelle. Das ist da auch bei allen Gutsweinen gleich gewesen. Auch da große Gewächse, erste Lagen war noch nicht ersichtlich. Dann habe ich nochmal nachgeschaut bei Emmerich Schönleber. Da ist es auch noch nicht so, dass das eigenständig ist, sondern das steht dann im Shop mit dabei und die schreiben zum Beispiel beim Weißburgunder nur Trauben auf die Zutatenliste. Also Weißburgunder, Emmerich Schönleber, Zutatenliste, Trauben. Sonst nichts.
Aha. Okay.
Das ist auch spannend.
Ja, also, das ist ein Platzhalter. Aber ich meine, ich wusste nicht, dass die ungeschwefelten Weißburgunder machen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass da wahrscheinlich noch nicht so weit ist. Aber obwohl, ich meine, der Konservierungsstoff Sulfite, der steht bei den Allergenen. Vielleicht ist das so.
Ah ja.
So.
Vielleicht ist das dann so.
Vielleicht ist das dann so. Weil beim Halgans schreiben sie Trauben und Saccharose.
Ah gut. Tja.
Mal gucken. Es ist spannend. Robert Weil macht das auch schon recht professionell
natürlich. Also in der Regel macht das die Software. Ne? Es sind fünf verschiedene Software, die da im Einsatz sind. Da gibt es dann Module, die das machen. Nur diejenigen, die sowas alles gar nicht haben, müssen das dann irgendwie von Hand mit. Und deswegen gibt es dann diese Shop-Lösung. Ich glaube, die Shop-Lösung ist nicht erlaubt. Also du kannst das nicht zum Werblichen verwenden. Ich habe eine Geschichte für die Weinwirtschaft drüber geschrieben. Das Entscheidende und Wichtige an dieser Stelle finde ich aber, weil wir so viel Staatsverdruss haben. Ne? Wenn ich mal kurz ein kleines Plädoyer sagen darf. Also, es ist das Recht eines jeden Verbrauchers zu wissen, was er kauft. Schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und deswegen musst du draufschreiben, was drin ist. Und dieses Draufschreiben, was drin ist, war für Lebensmittel reserviert. Und es hieß immer, Wein ist kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel und deswegen muss das da nicht stehen. Und dann fing das an, so ein bisschen aufzuweichen. Beim Bier stand es dann irgendwie auch drin. Und dann haben natürlich viele alkoholische Getränke erst recht viele Kalorien. Und es gab überhaupt keinen Grund, warum eigentlich bei den alkoholischen Getränken das nicht so sein soll. Also wurde dann mit vielen Übergangsfristen gegen viele Widerstände irgendwann gesagt, pass auf, die Weinleute haben jetzt lange genug ihre Ausnahme gehabt, die müssen das jetzt auch draufschreiben. Und dann haben die Weinleute sich mit viel Lobbyarbeit, die, wobei das jetzt nicht so dirty Lobby, shady mit den Geldkoffern. Ne?
Das wissen halt, wir ja schon, ja. Weinlobby in Deutschland.
Ja, kommt. Ist nicht so wahnsinnig stark. Haben dann gesagt, können wir bitte, weil das Etikett so klein ist und so weiter, können wir bitte das über eine QR-Code-Lösung machen.
Ja.
Das heißt also, diese, und das wird jetzt kompliziert, diese ganze Komplexität hat sich die Weinwirtschaft gewünscht. Der Gesetzgeber sagt, macht's doch bitte wie alle anderen, schreibt einfach drauf, was drin ist.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, wir wollen. Und jetzt gibt es ein großes Problem, nämlich, dass du im Präsenzhandel die Flasche stehen hast. Auf der Flasche ist der QR-Code und deswegen hat der Präsenzhandel grundsätzlich kein Problem damit. Der Präsenzhandel muss zum Beispiel nicht die Zutatenliste in, in seine Kassensysteme mit einspielen, ist wurscht. Der Distanzhandel allerdings hat ein Problem. Weil im Distanzhandel musst du in das Warenwirtschaftssystem jetzt diese Sachen überführen. Der QR-Code reicht nicht, weil wenn du zum Beispiel über ein Handy shoppst, kannst du ja nicht den QR-Code scannen. Er ist ja auf deinem Handy schon auf dem Display. Ja. Du kannst ja nicht um die Ecke fotografieren sozusagen.
Wenn jetzt bei Lobenberg den Kietricher kaufen möchtest.
Du kannst natürlich dein Handy an den Bildschirm halten, wenn du aber wenn du schon auf dem Smartphone shoppst, ist Schluss. Deswegen müssen die Winzer das übergeben, die Daten über die Schnittstellen. Das ist gar nicht so simpel. Deswegen sollten die meisten möglichst entsprechend über diese Systeme verfügen, die wie jetzt Weil oder Battenfeld Spanier. Das, was also jetzt zum Beispiel Knipser macht, ist ein Riesenproblem, weil aus diesem Shop-System kriegt ja der Händler das nicht raus. Und ich habe zum Beispiel mit Bernd Klingmund gesprochen, das habe ich aber vielleicht, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Er sagte, naja, wir haben ja jetzt auch nicht jeden Tag ununterbrochen zu tun. Wenn keine Kunden im Laden sind, dann fülle ich die Sachen halt ein, weil die haben nämlich beides. Die haben Shop und Präsenz. Für die ist das ein großes Thema. Und der hat schon früher angefangen und der hat ja zu mir gesagt, wir haben das beim Olivenöl ja gelernt, als das Olivenöl auch musste. Und als wir angefangen haben, Olivenöl zu verkaufen, oder Anja hat diese ganzen benannt. Aber das ist einer der Gründe, warum Anja keinen Online-Shop hat, weil sie das dann alles machen müsste. Sie arbeitet viel mit Manufakturen, die alle das gleiche Problem haben. Aber wenn du jetzt Knipser bist, wirst du natürlich ein Problem kriegen, wenn du in der Distribution bei, was weiß ich, was Lobenberg sein wollen würdest. Dann würden die sagen, hey, wir brauchen von euch diese Inhalte und wir brauchen die in einem Standardformat. Und das ist halt für, also alle die auf ihren eigenen Shop verlinken, haben im Zweifelsfall diese Software nicht. Keine dieser 5 Software, mit denen man diese ganzen Etikettengestaltung, etc. Das ist häufig ein Modul in der Etikettengestaltung. Wenn man das hat, dann ist das alles kein Problem. Das übergibt dann auch ohne Probleme an die diversen Shop-Systeme.
Als ich jetzt so durchgegangen bin, ich habe noch Dönhoff nachgeschaut, das ist so ähnlich. Da steht tatsächlich nur Trauben und Sulfite mit drauf, sonst nichts. Bei den GGs noch nichts. GGs hat noch keiner mit draufgenommen. Habe ich mir gedacht, die armen Wein-Nerds, die können jetzt nicht im Moment den QR-Code scannen und können in der Weinrunde gucken, mit welchen Zutatenmittel wurde gearbeitet, weil das im Moment noch sehr unterschiedlich im Aufbruch ist. Ich finde, daraus kann man es noch nicht so rauslesen. Nee. Mal gucken, ob das in 2 Jahren anders ist, wie sich da die Weinkontrolle und so verhält, ob das wirklich zulässig ist, dass man aufschreibt, was drin sein könnte und damit quasi safe ist, weil man alles raufgeschrieben hat, was drin sein könnte, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Oder ob man tatsächlich nur das draufschreiben kann, was auch benutzt wurde und wie die Winzer dann damit umgehen. Weil im Moment habe ich das Gefühl, ist noch so ein bisschen so sehr unterschiedlich, sag ich mal.
Ja, das ist ja auch die Säure ist ja auch unterschiedlich, weil da gibt es ja auch so als Säureregulator und wie sie verwendet wird. Und das ist schon wieder eine ganze Wissenschaft. Ja, ich kann jedem nur raten, wenn ihr euch die Freude am Wein erhalten wollt, dann guckt da nicht drauf. Nehmt diesen QR-Code, wenn ihr wissen wollt, wie viel Restzucker das hat und denkt daran, dass es gerundet ist. Man kann natürlich mal so eine Frage stellen, wie hat der jetzt eigentlich Zucker oder ist das Extrakt? Ja, wenn du denkst, das sind doch 6-7 Gramm Zucker und dann steht da nachher 1,1.
Das ist ja immer eine spannende Frage.
0,2 dann entsprechend, weil es ja nur per 100 Milliliter dann.
Ja, das ist ja immer eine spannende Frage, finde ich. Dieses, ist es eigentlich Extraktsüß oder ist es Restsüß? Also das kriegen wir ja auch manchmal nicht raus. Ne?
Wir kriegen das vor allem ziemlich oft eigentlich nicht raus, weil wir keine ganzen Gläser trinken. Ja. Das gehört ja zu den Dingen, die du einfach, wenn es dir auf den Senkel geht, am zweiten Glas haben wir Zucker.
Ja, so einfach eigentlich. Ja.
Extrakt macht irgendwie nicht müde oder nicht im gleichen Maß.
Mich würde das interessieren, wenn das per Software ist, wie viel Arbeit das eigentlich ist für den Winzer, das noch nebenher zu machen. Oder ob das gar nicht so viel Arbeit ist. Ich kann das gar nicht so einschätzen, weil die Analysewerte kriegst du aus dem Labor. Die brauchst du ja so oder so.
Du brauchst es ja so oder so für die Prüfung. Schwierig ist das tatsächlich für einige andere Länder gewesen, also weil du ja zum Beispiel in Frankreich machst du ja gar keine Laboranalyse zwingend. Mhm. Und da musst du jetzt natürlich dann anfangen, bei einigen Sachen das zur Verfügung zu stellen.
Ja. Jetzt können wir endlich über die Nährwerttabelle gucken, wie viel Kalorien man sich so reinzwirbelt. Mhm. Das geht eigentlich, ne?
Ja.
Hier Höllenfahrt, Riesling, erstes Gewächs, 72 Kilokalorien, 100 Milliliter. Ist nicht so viel. 200 Milliliter.
Nö, halber, 140. Liter, halber Liter für 350.
Ja.
Halber Liter Weißbier hat 550.
Ja. Also kommen wir eigentlich besser weg.
Ja, unter den habe ich ja mal eine Geschichte drüber auch gemacht. Wir haben auch ein Video drüber gemacht, über viel angefeindet worden. Macht Wein dick? Wir haben gesagt, Wein macht nicht dick. Unter den alkoholhaltigen Getränken ist Wein dasjenige, das abseits von dem aus Alkohol entspringenden Kalorien am wenigsten Kalorien hat.
Hm.
Es sei denn, es ist süßer Wein. Ja, aber dann tatsächlich ist, wenn du jetzt so einen trockenen mit 2 Gramm Restzucker, dann hast du 2 Kalorienquellen, die 2 Gramm Restzucker und der Alkohol. Der gesamte restliche Inhaltsstoff ist quasi, also Glycerin kann auch, ist aber ja auch eigentlich ein Alkohol. Aber das ist noch, während du beispielsweise beim Bier, wie gesagt, halber Liter Weißbier hat 550 Kalorien oder sowas.
Die ganzen Eiweiße und so.
Da ist eine ganze Menge anderes drin, was dick macht. Und deswegen, wenn man sich jetzt in Maßen davon nimmt, ich weiß natürlich, glykämischer Index und dass du dann faul wirst, wenn du zu viel trinkst und so, aber das sind alles Effekte, die eigentlich nicht eintreten, wenn du abends um 19 Uhr ein Viertel schlotzt. Also da passiert halt all das nicht. Also weder hört dein Verdauungstrakt auf, ja, die Leber muss bestimmte andere Prozesse hinten anstellen, bis sie das verarbeitet hat, aber das ist genau eine Stunde, ja, so ungefähr mit, also Anflutung, also wo sie sich dann wirklich vollständig damit beschäftigt, ist irgendwie eine Stunde. Das ist alles Peanuts. In dem Moment, wo du 3 Gläser trinkst, ist das ganze Spiel völlig neu zu bewerten, aber für einen Viertel ist es tatsächlich egal.
Er trinkt schon mehr als 3 Gläser.
Überhaupt, wer trinkt 3 Gläser? Ich finde mal schon. Warte mal, du hast mit 2 hier hingestellt.
Heute Abend keine Pommes. Lass uns mal über den, also da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird und ob wir dann in den Weinrunden in einem Jahr alle die QR-Codes scannen oder nicht.
Ja.
Bin ich wirklich neugierig.
Ja.
Ob das so, wobei wahrscheinlich wird es noch ein bisschen länger dauern, weil bis wir dann die Sachen in Reife haben, dann ist es ja schon so ein bisschen länger. Ja, das hat mich mal so ein bisschen umgetrieben. Was hast du denn zum Wein? Über die müssen wir uns ein bisschen länger unterhalten.
Genau, sehr gerne. Vor allem musst du mir mal erklären, warum ich die beiden parallel trinken soll.
Ja.
Die passen nicht zueinander, die beißen sich.
Interessant.
Also sie beißen, das ist ganz schwierig, die parallel zu verkosten, finde ich. Der linke empfinde es so, dass der linke einen biologischen Säureabbau gemacht hat, der ja ein bisschen prägt und der rechte glaube ich eher nicht. Und ich finde, dass der linke das gesamte Mundgefühl des rechten unglaublich beeinflusst. Also wenn du nach dem linken den rechten trinkst, schmeckt er komplett anders, als wenn du zum Beispiel zwischendurch mal wieder Wasser trinkst oder der erste Schluck. Ich habe ja mit dem rechten Wein angefangen. Den ersten Eindruck, den ich hatte, habe ich nie wiederbekommen, nachdem ich den linken einmal im Mund hatte.
Links hat keinen BSA.
Ja, also er ist sehr cremig und ein bisschen duftig, blumig finde ich ihn auch. Dazu ein bisschen Gerbstoff nach hinten raus, Grapefruit und rechts.
Mhm.
Wirkt auf mich, als hätte er Holz. Und zwar, also schmeckbares Neues an Anteil. Ist mehr so apfelfruchtig mürbe und eher würzig. Hat eher so ein Holzgerbstoff nach hinten raus. Also wenn wir in Farben arbeiten wollen, ist rechts braun und links ist hellgelb. Und das ist, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, für mich schwierig. Dieses Mollige in das Strahlende und umgekehrt.
Ja.
Gleichzeitig hat, wie gesagt, der Strahlende, ist der irgendwie dann im Antrunk cremig. Deswegen hatte ich den Anno gehabt, den BSA gemacht. Tja, deswegen frage ich mich, warum ich die parallel verkosten soll. Gut, ich finde rechts ganz schön. Rechts ist ein bisschen gediegen.
Das finde ich auch.
Und angenehm saftig, trotz dieser, sag mal, eher braunen, erdigen Farbwelt, die mir da einfällt, ist ja nicht schwer. Ja, Alkohol ist mittel. Ich würde ihn so irgendwo bei 13 einsortieren. Und die Säure kann ich jetzt gerade nicht so gut beurteilen, weil ich die beiden parallel trinke. Einer von beiden macht gerade meinen Magen so ein bisschen, funkt gerade meinen Magen so ein bisschen, ich habe Säure.
Das ist eher links, würde ich sagen.
Ja, dem ich ein BSA unterstellt habe. Interessant, ja. Ja, der ist etwas flatterhafter als der rechte. Auch nicht ganz so saftig. Ja, du hast recht. Also nach dem cremigen Antrunk wird es dann irgendwann doch ganz schön hart in der Säure. Ganz schwierig. Ich bin also quasi dem Linken böse, dass er mir den Rechten so ein bisschen zerschossen hat. Und deswegen werden der Linke und ich nicht mehr so richtig Freunde an diesem Nachmittag.
Das ist interessant, weil der Winzer ungefähr dasselbe vorher gesagt hat. Aber ja, gut. Bist du schon mal auf der richtigen.
Okay. Das ist ja schon mal ganz schön. Schon mal ganz das heißt, der Winzer hat dir gesagt, mach's nicht und du warst stur.
Genau. Der hat ungefähr gesagt, naja, der ist so und der so. Also,
okay. Jetzt willst du von mir wissen, was das ist. Das ist natürlich nochmal doppelt schwer. Ich hätte am Anfang gedacht, vielleicht hast du mir zwei Chardonnays gegeben. Einmal Holz, einmal Stahl. Dann kommt diese kräftige Säure, die eigentlich kein Chardonnay sein kann.
Bleib doch mal bei deinem ersten Gedanken.
Ja, gut. Und dann hat links echt krass Säure für diese Sorte. Und ja, das wäre dann für mich so die Idee, dass es einmal Holz, einmal Stahl ist, dann kann es alles sein. Also alles im Sinne von ein Experiment, das kann dann auch der gleiche Jahrgang sein oder so. Das ist dann einfach, das eine ist dann oxidativer als das andere und dann sind die ganzen Bestimmungen etwas schwerer zu machen. Ich wäre nicht überrascht, wenn das aus Deutschland kommt. Ich wäre nicht überrascht, wenn das relativ jung ist. Und auch wenn das aus deiner Heimat der Pfalz kommt, würde mich das auch nicht überraschen.
Nah dran, aber es ist kein Pfalz.
Okay, wir sind nicht in der Pfalz. Gut. Was willst du noch wissen?
Nix eigentlich. Ja, ne? Ich hole einfach mal, ja. Dann sprechen wir. Weil wir uns doch so viel über Terroir unterhalten haben.
Ja, wenn doch gleich wieder, keine Sorge.
Habe ich zwei Chardonnays ausgewählt vom selben Winzer, der früher kein Lagen-Chardonnay gemacht hat. Albrecht Engel aus Flörsheim-Dahlsheim. Total netter Typ, macht meiner Meinung nach richtig gute Weine, die schwer bezahlbar sind.
Also gut bezahlbar.
Gut bezahlbar,
schwer
ja.
In Ordnung,
bezahlbar. Schwer in Ordnung, ist nicht teuer, kostet 20 Euro. Einer.
Ja, schön.
Das ist ziemlich gleich vinifiziert. Also gleich vinifiziert, ist ein bisschen unterschiedlich geholt. Der
Bürgel, also links hat auch Holz.
Beides hat also gleich Holz.
Okay, wir haben Bürgel und Frauenberg.
Bürgel und Frauenberg. Links.
Uns allen bekannt, Bürgel kennen wir von Keller, Frauenberg kennen wir von Battenfeld, Spanier.
Links ist der Bürgel.
Links ist der Bürgel.
Links ist der Bürgel, der ein bisschen mehr Säure hat und cremiger wirkt und das Holz gar nicht so im Vordergrund ist, weil er mehr Gerbstoffe hat. Und das liegt, laut dem Winzer, mit dem habe ich heute noch telefoniert, habe ihn von der Arbeit abgehalten in Dänemark von der Weinmesse. Entschuldigung, Albrecht. Links hat andere Klone, die lockerbeeriger sind. Das heißt, Verhältnis von Flüssigkeit zu Haut ist geringer. Dadurch auch mehr Gerbstoff. Das könnte eine Erklärung sein. Und ich habe links im Terroir mehr Winde, also eine kühlere Lage. Rechts im Frauenberg habe ich eine viel wärmere Parzelle und auch andere Klone. Da sind es Champagner-Grundwein-Klone, die mehr Saft im Gegensatz zur Traubenhaut haben. Also viel weniger Gerbstoff.
Aber der rechte hat trotz wärmerer Lage nur 12,5 und der linke hat die 13.
Genau, der ist wahrscheinlich länger
draußen
länger gehangen. Also vom Lesezeitpunkt her war es mit Sicherheit unterschiedlich. 6 Stunden meiste Standzeit beide ungefähr und 18 Monate neues Holz beide, gleiche Fässer.
Aha.
Und es ist ja schon interessant, dass es dann doch auch sehr unterschiedlich
schmeckt. Auch das Holz ganz unterschiedlich aufgenommen hat. Ich wette, das hat dann auch wieder mit dem pH-Wert zu tun. Da müsste man dann wieder Önologie studieren. Das wollen wir ja nicht.
Nee.
Wir können uns aber nochmal wieder an unserer schlechtesten Seite zeigen, finde ich. Etiketten bemängeln. Lieber Herr Engel, Abfüller schreibt man mit Doppel-L. Das ist gemein. Ne? Ich bin eigentlich mehr darüber gestolpert, warum bei dem einen Gutsabfüllung und bei dem anderen Abfüller steht. Sind das beides deine Trauben?
Ja.
Weil bei dem einen steht Gutsabfüllung Weingut Engel und bei dem anderen steht Abfühler Udo Engel.
Ja,
WWW der Weinengel. Ganz anderes Rückenetikett.
Naja, siehst du mal, weiß ich auch nicht warum. Muss ich mal fragen, wenn ich das nächste Mal anrufe.
2022. Ja, Herr Engel, ich mag Ihren Chardonnay Niederflörsheimer Frauenberg sehr. Ihrem Bürgel nehme ich das noch übel, dass er den so attackiert hat.
Aber es vielleicht. Ist original das, was er gesagt hat. Er hat gemeint, ey, der Frauenberg, den trinke ich im Moment total gerne. Der ist schon richtig voll da und schön saftig und so und hat eine schöne Frucht. Und der Bürgel, der ist noch so ein bisschen sperrig und ein bisschen mehr so Gerbstoffsäure. Das ist noch so ein bisschen unrund. Fand ich interessant, hast du genau so gesagt. Er hat noch einen höherpreisigen, da weiß ich die Lage aber gerade nicht auswendig, und einen absolut geilen Silvaner im Brunnenhäuschen. Silvaner Brunnenhäuschen macht mega Spaß, hat auch ordentlich Gerbstoff in 23, habe ich den jetzt probiert. Hat er mitgeschickt, total nett. Richtig gut, kostet 17 Euro oder so und ist ein Bombenwein im Brunnenhäuschen. Sehr bekannt gut. Durch Wittmanns.
Ja.
Riesling GG.
Für wahr.
Für wahr.
Vielen Dank.
Gerne.
Wir trinken vom Weingut Dambach aus der Pfalz am Dettenbrunnen Spätburgunder Herxheim am Berg 2022.
Ich fand das mal spannend. Lagen-Chardonnays, die man mal so vergleichen kann. Da gibt es in Deutschland nicht so viele, die das machen. Mhm. Also fällt mir noch von Winningen ein. Der hat verschiedene Lagen-Chardonnays. Und dann müsste ich aber auch schon wirklich überlegen.
Ja.
Weil eigentlich ist das in Deutschland ja eher so ein Reserve-Ding, ne?
Ja. Cheers.
Cheers.
Ich muss eine doppelte Warnung, Triggerwarnung aussprechen, bevor wir loslegen. Ja, doppelt. Bei den Naturwissenschaften gibt es bei mir definitiv auch Sand und Schiefer. Mathe, Physik, Biochemie,
Der Sand unter den Naturwissenschaften.
Und ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal hier gesagt. Ich muss es aber nochmal sagen, mein Vater pflegte ja zu sagen, der war ja Richter und war den ganzen Tag immer staatstragend. Sagte dann aber immer, wenn es um Anal- und Fäkalwitze geht, dann werden Männer ja nie älter als 12. Ich bin noch 10, Leute. Entschuldigung, die beiden Warnungen müssen raus, weil wir müssen heute reden über Kalium, Calcium und Kacke. Und
Kacke.
Genau. Und es geht um eine Geschichte, die ich jetzt echt nochmal nachgefragt habe. Ich möchte gar nicht alles wissen über Wein. Und es gibt immer mal wieder Geschichten, die, da fängt jemand an und dann frage ich gar nicht nach. Ja, weil das, wer uns länger hört, der weiß, dass als der liebe Gott das Klugscheißergen verteilt hat, bin ich zwar in Deckung gegangen, aber ich bin hinter einen sehr schmalen Baum gegangen. Da guckt er rechts und links noch was raus. Ja? Also ich bin da nicht ganz verschont geblieben von.
Hat er eine ordentliche Portion mitbekommen?
Na, das hast du jetzt gesagt. Das war nicht nett. Und Abfühler. Ne? Genau.
Der Abfühler.
Und deswegen ist es manchmal tatsächlich so, dass ich denke, wenn ich das gar nicht weiß, dann kann ich auch nicht erleben, ich weiß, was spielen, ja. Aber wir haben beim letzten Mal, als wir über das Terroir gesprochen haben, und wir reden natürlich immer noch über das Terroir, haben wir gesprochen über, was man so sehen kann, nicht? So die Exposition und Rebalter und Hangneigung und Mikroklima ringsherum und Sonnenscheindauer und so weiter und so weiter.
Klone.
Und vor einer Weile war ich bei Nicolas Henny. Wir haben mal einen Wein von Nicolas hier gehabt, habe ich Sascha eingeschenkt vor 2 oder 3 Jahren. Das ist ein Winzer von der, also Schweizer, der an der Rhone Wein macht. Den habe ich kennengelernt auf genau der Reise, wo ich auch diesen lustigen Küvettierungsworkshop gemacht habe. Und jetzt besuche ich den immer, wenn ich nach Spanien fahre oder zurück. Und er hat mich hier in Berlin besucht und so. Und ich war mit dem in seinem Weinberg. Und witzigerweise, Hörer waren auch schon bei ihm. Also sogar an der fernen Südrhone kommen da mal Leute vorbei.
Witzig.
Ja, das ist ein ganz tolles, also schönes Weingut. Und das ist ein wahnsinnig netter Mensch. Der freut sich auch, wenn man ihn besucht. Also alle Hinderleute. Na egal, auf jeden Fall. Wir waren in seinem Weinberg und dieser Weinberg ist ein magischer Ort. Das meine ich wirklich völlig ernst. Du stehst da und denkst du so, das kann nicht wahr sein. Das ist ein solches Biotop und überall summt es und flirrt es und es blüht und macht und tiebt und so. Das Ganze ist in so einer großen Waldlichtung. Du fährst also erstmal ewig weit, es ist sehr weit weg von deinem Weingut. Fährst dann da hoch und irgendwann geht dann der Wald auf sozusagen und dann ist da dieses, weiß ich nicht, Shangri-La oder wie auch immer. Und er erzählte mir aber irgendwann mal, er hat einen önologischen Berater oder generell einen Berater und der hat ihm halt irgendwie damals nach der Verkostung gesagt, wir müssen mal eine Kalium- und Kalziumanalyse machen und dann hätte er halt eine Kalium- und Kalziumanalyse seines Weinbergs gemacht und da hatte ich dann mal nicht weiter nachgefragt. Und jetzt habe ich aber nochmal angerufen und habe mir die ganze Geschichte nochmal erzählen lassen. Und es war bei ihm tatsächlich so, der hat den geholt und die waren noch in dem Weinberg und der Weinberg ist das blühende Leben. Da, er war noch nicht auf Bio umgestellt, der sollte ihm helfen, auf Bio umzustellen und eventuell auch auf Biodynamik. Und die haben die Weine verkostet und dann hat er zu ihm gesagt, wir sollten mal eine Bodenanalyse machen. Du solltest mal eine Bodenanalyse machen und du solltest mal auf Kalium- und Kalziumwerte mal abheben. Und dann haben die eine Analyse gemacht und dann kam der da mit den neuesten wissenschaftlichen Tabellen und dann sagt er, du hast eine Kaliumunterversorgung in deinen Reben. Mhm. Und Kalium kannst du nie alleine betrachten. Das habe ich irgendwann mal hier erzählt. Ich bin mal über so eine absurde Studie gestolpert aus, ich glaube von der UC Irvine, also in Kalifornien. Mhm. Da ging es um so ein Weinberg, in dem kein Wein gelingen wollte, weil die Trauben immer aufplatzten. Und dann haben die so eine Untersuchung gemacht und festgestellt, wenn das Verhältnis Kalium zu Calcium zu Magnesium in so einem bestimmten so und so, ja, 5:3:2 Parts per Million oder sowas ist, dann wird eine Funktion der Rebe außer Kraft gesetzt, mit der die Trauben in der Lage sind, den Wurzeln zu sagen, genug, fein, genug, danke, kein Wasser mehr. Dann schieben die Wurzeln immer weiter, bis die Trauben platzen. Und du musst nur einen der Parameter ändern. Es ist in dem Augenblick völlig egal, ob du in den Boden Kalium, Calcium oder Magnesium einarbeitest. Du musst nur das Verhältnis ändern und dann funktioniert das. Diese Geschichte habe ich mal erzählt und das ist aus der Kategorie, was man alles gar nicht wissen will. Und er sagte eben auch, nee, das ist schon, geht auch schon so ein bisschen um das Verhältnis. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die Kaliunterversorgung eben auch zu einer Kaliunterversorgung der Trauben geführt hat. Auch das ist eine Geschichte, die wir ja immer sagen, geht nicht so von wegen, damit mein Wein mineralisch schmeckt, muss ich ja nur die Mineralien ausstreuen. Aber da ist es tatsächlich so ein bisschen so, dass auch wieder im Verhältnis, dass unter Umständen wirklich so ist, dass du mehr Kalium in den Trauben hast, als vorher, wenn du Kalium auch in den Weinberg einarbeitest. Und er sagte, das ist halt ein Problem. Ich habe das dann auch nochmal mit ihm gesprochen und auch nochmal geguckt. Also so ein Liter Wein enthält so zwischen 1 und 1,5 Gramm, 1000 bis 1500 Milligramm Kalium. Mhm. Dann kommt noch Calcium dazu, Magnesium und Natrium und was weiß ich nicht. Und Regenwasser enthält 1 Milligramm. Das heißt, um das aufzufüllen, bräuchtest du 1000 Liter Regen pro Liter Wein. Mhm. Mhm. Eher nicht. Zumal ja auch noch das Grundwasser, was dann darunter ist, das hat, enthält ja auch. Es ist eher so, dass das noch ein bisschen auslaugt, als dass es dazu fügt. Denn das Grundwasser, was eventuell dann unterirdisch abfließt, hält mehr als 1 Milligramm Kalium. Er erklärte mir halt, dass dann auch noch der Großteil in den Trauben verbleibt. Das habe ich dann nochmal gegoogelt. Vorsichtig, wenn ich so, also ich versuche gar nicht erst, wie gesagt, Mathe, Physik, aber ich habe mir das extra nicht super genau erklären lassen, weil dann würde ich das ja ablesen. Also das ist alles so ein bisschen näherungsmäßig, weil wir auch bei unserer ganzen Terroir-Diskussion zum Beispiel den Unterschied zwischen Gestein und Boden und so, da waren wir die ganze Zeit unscharf, das hat uns aber auch nicht gestört. Hat jetzt den nicht berührt. Ne? Also musst du dir das so vorstellen, für 1 Gramm, was du in den Wein kriegst, bleiben 2 Gramm in den Trauben. Ja, also Weintrauben enthalten dann 3, irgendwas. Aus 1 Kilo Trauben machst du nicht ganz einen Liter Wein. Also die enthalten 3, irgendwas Kalium. Und wenn du das alles zusammennimmst, Kalium, Calcium und Co., dann sagte er, dann tragen wir ungefähr 500 Kilogramm dieser Elemente aus dem Weinberg. Das ist natürlich deutlich größer als ein Hektar. Mhm. Ja, 500 Kilogramm. Oh ja.
Das erscheint einem wahnsinnig viel.
Das ist doch wahnsinnig viel.
Ja, wirklich.
Aber wenn du dir überlegst, also 1000 Liter sind 1 Kilo.
Ja, ja, klar.
Und dann hast du 5000 Liter als ganz normaler Hektarertrag. Ja. Aber es ist ja nur eins von Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium und dann noch 1, 2, 3 andere Sachen. Und dann ist in den Trauben nochmal das 2- bis 3-fache drin und so. Und deswegen die beste Quelle, um das da wieder reinzubringen, ist der Trester. Du musst die Traubenreste da wieder reinbringen. Mhm. Und ich habe mich immer gewundert, warum so viele Winzer so einen riesen Bohai da drum machen. Ja, wir bringen ja den Trester wieder raus. Du musst ihn rausbringen und ordentlich einarbeiten, schön verteilen. Da hast du schon 2/3 deines Nährstoffbedarfs, oder deines, nicht Nährstoff, sondern deines Mineralstoffbedarfs, hast du schon wieder drin. Ansonsten ist halt wirklich, das geht alles in die Früchte, weil für uns Menschen und für Tiere, wir wieder Halbwissen, Achtung, wir unterscheiden ja zwischen Mengen und Spurenelementen. Spurenelemente sind Sachen, die wir nur ganz bisschen brauchen. Jod, Zink, Fluor und so solche Sachen. Und die Mengenelemente, Kalium, Calcium, weil wir daraus Knochen bilden und so weiter, davon brauchen wir ein bisschen mehr. Und die Natur hat das so eingerichtet, dass das alles in die Früchte geht. Und wir essen das dann. Und deswegen nehmen wir ganz viel davon zu, aber wir nehmen lange nicht alles auf,
sondern scheiden sehr viel aus. Und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wäre es also das Effektivste, wir würden alle kollektiv in den Weinberg kacken. Dann kommt am meisten, weil der ganze, diese ganze Kompostgeschichte kannst du mehr oder weniger knicken. In den Blättern und Co. ist nichts drin. Also wenn du dir so einen normalen Kompost machst, so einen Gartenkompost oder Kompostpellets hier bei der BSR kaufst, die auch so Gartenabfälle kompostieren, dann ist da wenig Kalium, Calcium und Co. drin.
Ja, da müssen Küchenabfälle mit rein, ne?
Genau. Küchenabfälle sind eine Möglichkeit, aber vor allem natürlich auch Kacke. Gut durch. Und im Idealfall würdest du auch noch Omi und Opi oben im Weinberg verbuddeln. Also möglichst weit oben, damit die über die Jahrzehnte so ein bisschen durch den Weinberg durchrotten. Das wäre auch noch sehr gut, weil es, wie gesagt, es ist eine ganze Menge, was du da rausnimmst.
Oder Max der Hamster oder so.
Max der Hamster, genau. Und wenn wir über Biodynamik sprechen und so, das, dann kann ich das nicht oft genug betonen. Wir haben da schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich muss aber nochmal sagen, es ist die einzige Wirtschaftsform, die vorschreibt, dass du Kompost ausbringst und vorschreibt, dass der Kompost mit tierischen Fäkalien angereichert wird. Das heißt ja immer Kühe, Mist von befreundeten Kühen, weil sich die Winzer nicht trauen, es noch extra Kühe anzuschaffen. Aber eigentlich nach Steiner müsstest du sogar eigene Kühe halten, die dürfen auch nicht enthornt sein und so, da gibt es relativ detaillierte an. Aber das sind immer die befreundeten Kühe. Oder? Und das ist nicht nur mal so einen kleinen Fladen da drauf machen.
Schafe im Weinberg, ne?
Schafe im Weinberg reichen aber auch nicht.
Die wenn kacken du sie nicht genug.
Vor allem, wenn die nur das Gras da fressen. Wenn die jetzt, wenn die in der Zeit Früchte fressen würden oder sowas, alles gut. Das ist also auch, glaube ich, sehr unterschiedlich, was da gerade so passiert. Insofern ist es tatsächlich die Kacke, die es macht. Und ich finde es auch absolut faszinierend, dass es ein neues Startup gibt. Die meisten haben das viel, oder viele haben das vielleicht gelesen, weil ich glaube, viele unserer Hörer so diverse News-Ticker aus dem Weinbereich auch kriegen. Es gibt tatsächlich ein Unternehmen, das jetzt Weinbergsdünger herstellt aus Menschenurin, genauer genommen aus Männerurin, denn die ziehen dieses Urin ab an den Urinalen, diesen neuen Plastik-Chemie- und wasserfreien Urinalen an den Autobahnen. Jeder männliche Hörer hat das jetzt schon mal erlebt, gibt es auch so manche Kino. Frauen wissen jetzt nicht, wovon wir reden. Es gibt also eine neue Generation Urinale, die komplett ohne Spülung auskommt, also kein Spülkasten mehr dran und auch keine Chemie. Und das nehmen die und dann wird dort eine Bakterienkultur zugesetzt, die das dann fermentiert, dann ist schon mal der Geruch weg und so weiter. Und danach kann man wohl auch es aufkonzentrieren, kann man sprich Wasser entziehen und dann die Nährstoffkonzentration erhöhen. Warum macht man sowas, denkt man dann auch. Ne? Warum willst du denn Pipi auf die Reben sprühen? Aber es ist wohl so, zum einen gibt es eben tatsächlich Blattdüngung, also bestimmte Sachen werden über die Blätter aufgenommen. Ja. Und das geht sofort, das geht in jedem Jahr, dann kannst du direkt dosieren. Während das Einarbeiten von Kalium und Calcium, kommen wir gleich noch zu, bei Nicolas im Malmont hat mehrere Jahre gedauert.
Ja.
Das ist eine andere Nummer. Und das andere ist wohl auch die Art und Weise, wie es gelöst ist. Also die chemische Art der Lösung. Das ist nicht einfach so, ne? Also geht es, glaube ich, um Ionen und was weiß ich was.
Da will ich aber, dass das auf den QR-Code draufkommt. Mit Männerpipi aus Autobahnraststätten. Genau. Der noch schlimmer eigentlich. Ne? Gehegt und gepflegt.
Gehegt und gepflegt.
Dann sind also, die Zutatenliste.
Ich fand das faszinierend. Ich habe mich gefragt, warum. Aber mittlerweile habe ich das einigermaßen verstanden. Also es geht tatsächlich um diese Geschichte. Ist auch so, wenn jetzt hier, wenn du Erdbeeren in deinem Balkonkasten machst, dann reibst du ja in der Regel dann irgendwie einen Avocado-Kern da drauf. Irgendwie. Das ist zum Beispiel so ein super Turbo-Dünger. Da geht es um genau diese Sachen, weil eben diese Grasabschnitte, diese Rasenabschnitte, die du zu Hause zum Kompost, das ist, was das angeht, ziemlich wurscht. Aber nochmal zurück, dieses, also biodynamisch. Wenn es heißt, das wirkt und so, ja, an der Stelle ist es tatsächlich die einzige Wirtschaftsform, die dir vorschreibt, dass du das machst. Und da hast du dann nämlich genau diese Quellen. Und das ist in jedem Fall gar nicht so trivial, weil bei Nicolas jetzt, wie gesagt, langer Weg durch den Wald da hoch, ist das eigentlich alles keine Option. Also umwelttechnisch ist es nicht immer super. Ich stelle mir gerade vor, Gunter Künstler würde den Trester aus dem Assmannshäuser in Höllenberg zurückfahren.
Ja.
65 Kilometer mit dem Trecker durch den gesamten Rheingau,
viel da Spaß.
Hoch, um dann da so ein bisschen Trester. Das ist so umweltmäßig, ja, oder Markus Molitor, bevor er die Domäne Serrich gebaut hat, hatte der ja schon, was war das? Eiler Kupp und Niedermenninger Herrenberg und so. Das sind 80 Kilometer, wenn du die Autobahn nimmst und so, das kannst du dann die Mosel lang tuckern. Und ich meine, das ist ja mehr als ein Trecker, den du da rausfährst, bis den Trester wieder weg hast. Das ist ja richtig viel, das ist umwelttechnisch nicht zu machen. Und gleiches gilt natürlich auch für Kompost, den jetzt zum Beispiel im Falle von Nicolas, den müsste er bei sich unten irgendwie anrühren und dann hochfahren. Da würdest du würdest hunderte von Trecker da hochschicken und jeweils Ja? Du kannst nämlich nicht den großen, schweren Kipplaster nehmen, wo das alles einmal drin ist, weil der kommt da nicht hoch.
Ja, klar.
Weil es ja nur so ein kleiner Weinbergsweg, der ist nicht für einen 40-Tonner ausgelagert oder für einen 28-Tonner oder was auch immer im Baubereich da genommen wird. Mit anderen Worten, bei Nikolaus war das jetzt ein klassischer Fall von, wir bringen weder den Tresser noch Kompost, also so riesige Mengen Kompost rein. Das heißt, der ist mit der Tüte gekommen. Der hat tatsächlich, machst du dann einmal den PKW, irgend sowas, ich weiß, so ein Kangoo oder sowas, machst du dann richtig voll mit Hunderten von Kilo so ein Granulat. Das ist, glaube ich, Sulfid jeweils. Das ist also Kalium, Calciumsulfid und so weiter. Wird dann angemischt, abgewogen und dann ausgebracht, eingearbeitet über Jahre hinweg. Hilft dir dann. Und man sieht das halt nicht. Ne? Also das blühende Leben, das ist mit Bio und so.
Ja.
Das ist ja nur die Fruchtversorgung. Es ist nicht so, dass da jetzt ein Blatt weniger wächst oder mehr wächst, weil du Kalium oder Calcium drin hast. Auch wenn man jetzt über Bio redet, wir haben das schon ein paar Mal erzählt, aber das nur mal ganz kurz, damit das jeder versteht. Im biologischen Weinbau machst du in der Regel Düngung, wenn ihr durch Weinberge geht im Herbst, dann seht ihr manchmal Linsen da drin, wo man sich dann wundert, warum stehen hier jetzt Linsen? Das ist, Leguminosen sind eine Hauptquelle, also Linsen und andere Hülsenfruchtgewächse, die werden eingepflanzt, die treiben aus, sie blühen auch und die legen dann so kleine Knötchen an den Wurzelenden an und da drin ist Stickstoff gespeichert und der wird gebraucht, wenn dann die Früchte reifen. Und bevor die Früchte überhaupt reifen, werden die Pflanzen dann platt gemacht. Dann fährst du halt mit einem Holz hinterm Trecker dann da durch und brichst das alles um. Dann hast du eine schöne Schutzschicht, damit die Verdunstung eingeschränkt ist. Und gleichzeitig wird dann irgendwann der Stickstoff frei für die Rebe. Das ist also eine Art der Düngung. Was dabei nicht passiert, ist, dass Kalium, Calcium oder Magnesium reinkommt. Das muss einfach wieder rein in den Berg. Mhm. Wie gesagt, es wird dann eingearbeitet über entsprechende Granulate und der önologische Berater ist ein Deutscher, ist europaweit sehr erfolgreich, Frank John, also der auch ja, als Winzer sehr gut ist und der auch hardcore Biodynamiker ist.
Super Pinos.
Oh, und vor allem Sekte auch ganz toll.
Ja, ganz also, toll.
Ganz tolle Weine. Aber das ist dann so, wenn man das so hört, dann denkt man immer, ja, und biodynamische Umstellung und so. Nein, das war erstmal vor allem extrem auf dem neuesten Stand der Wissenschaft immer so abgefragt und dann habe ich Nikolaus gefragt, was ist denn jetzt eigentlich die Konsequenz? Die Konsequenz ist ja vor allem geschmacklich, wenn du eine. Es ist nicht automatisch so, dass du jetzt unbedingt immer das brauchst oder so, aber es eröffnet dir halt zum Beispiel viel mehr Spielraum beim Lesezeitpunkt. Gerade bei den Rotweinen kannst du viel mehr Säure puffern, wenn du eine höhere Kalium- und Calciumversorgung hast, also Kali insgesamt, und du kannst entsprechend ein bisschen früher ernten. Er sagte, bei der Grenache ist es einfach so, unabhängig von der physiologischen Reife, wenn du eine nicht gepufferte Säure hast, schmeckt das grün. Mhm. Und wenn du sie ordentlich pufferst, dann hast du eine Frische. Und insbesondere im Jungwein, er sagte, im gereiften Wein ist das gar nicht so spektakulär, aber gerade im Jungwein, und er sagte, weil es ist auch so ein ganz ehrlicher, das ist natürlich gerade bei Bewertung super.
Ja, ja klar. Also
gerade bei der Jungweinbewertung ist das total schick. Die Frische. Boah, eine tolle Frische. Genau, da hat er halt 5,7 Säure gut gepuffert, weil genügend Kalium, Calcium und Co. da ist. In anderen Regionen, also jetzt bei ihm nicht, weil das ist ja Ségouré, Sablé da oben, das im Wald, das ist ein bisschen kühler, also Säure ist nicht so sein Riesenproblem. Hm. Aber in anderen Regionen, wie meinetwegen Ribera del Duero, wo sowieso dann auch immer aufgesäuert wird, und wo ja aufgesäuert wird und auf den pH-Wert geguckt wird, damit auch die Gärung durchläuft und so weiter, ist das natürlich Gold wert. Wenn du da ein bisschen mehr aufsäuern kannst und das mit dem pH-Wert sozusagen ein bisschen besser oder einfacher hast, das nicht so schnell in den roten Bereich läuft oder sowas. Warum erzähle ich das? Ganz klar, naja, weil in unserer Terroir-Diskussion, ja, zwei Aspekte. Der erste Aspekt, was ist denn jetzt eigentlich das Terroir des Malmont? Vorher oder hinterher?
Ja, genau. Das ist eine gute Frage.
Und wenn wir über den Einfluss des Menschen sprechen, also wir haben, vielen Dank, es gibt unglaublich viel Rückmeldungen dazu und die Leute ertragen es auch alle, dass ich immer dagegen bin. Egal, was sie sagen, ich bin immer erstmal dagegen. Aber es liegt nicht daran, weil ich unbedingt recht haben will, ich habe ja gar keine eigene Meinung, sondern weil ich immer erstmal wissen will, was kommt denn eigentlich im zweiten Anlauf an Argumenten, wenn du die offensichtlichen Gegenargumente bringst. Und dabei lernen wir auch alle gemeinsam viel, zum Beispiel, dass man gerne mal, wir Laien, in einer Abführung, in der Diskussion gerne mal vergessen, es ist ja nicht Terroir, es ist ja Gudu Terroir, es geht ja um den Geschmack, es geht ja wirklich um den Geschmacksaspekt des Terroirs. Dass Wein nicht im luftleeren Raum wächst, ist eine Binse. Also, sondern es geht ja jetzt wirklich immer um den Geschmack. Und hier hast du einen massiven Einfluss auf den Geschmack im Weinberg, den du so ähnlich sonst im Keller haben könntest, wenn du Säure zufügst oder entziehst oder sonst was. Und es gibt diese französische Schule, in der der Mensch eben nicht mitspielt. Das ist der Mensch nicht Teil des Terroirs, aber jetzt baut er, also selbst in der ist aber die Anlage des Weinbergs, also zum Beispiel die Entscheidung Terrassen oder klar, Hang abwärts logisch. Und so, das ist da auch
was ein Teil des Terroirs.
Was für ein Klon pflanze ich wohin und so. Aber jetzt hast du ja zwischendrin. Also das ist die eine Frage, die mich da umtreibt und liebe Leute, immer noch keine Antworten. Die Antworten gibt es noch beim nächsten Mal. Und die zweite Frage ist, hast du schon mal jemals erlebt, dass ein Winzer zu dir sagt, ja, wir pflegen unser Terroir, ja. Macht ja keiner.
Nee.
Wir haben ein schönes Terroir und wir pflegen es, indem wir Kalium und Calcium ausbringen. Ich habe auch noch nie gehört, ja, der Weinbau zerstört ja das Terroir. Also wir haben hier ja ganz klar eine Situation, in der du weder den Trester noch Kompost und Kacke rausbringst, sondern einfach erstmal so und jetzt stellst du auf Bio um oder bist von jeher Bio und dann hast du einfach irgendwann eine Mangelwirtschaft, weil dein Weinbau dein Terroir zerstört. Habe ich auch noch nie gehört. Da musst du jetzt irgendwie das ausgleichen, was das Terroir, was der Weinbau dir klaut am Terroir. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand sagt, unser Wein ist so lecker, weil unsere Kühe so gern kacken. Ja, da musste der Zehnjährige musste sich nochmal kurz melden.
Ich bin froh, dass er nicht...
Naturprobe, ja. Jetzt kommen wir zum Jahr 95, lass uns über Kühe reden.
Ich bin ganz froh, dass du nicht bei der Autobahnraststätte geblieben bist.
Das fand ich ein Knaller. Aber da habe ich mir jeden Scherz von. Komm, das rechne ich mir hoch an. Da hat in der 10-jährigen Pause.
Oh, da hat er schon die Hände gerieben eigentlich. Ja, das ist absolut eine spannende Frage. Und dann hast du aber auch sowas wie jetzt bei Albrecht Engel, der seine Chardonnays immer zusammen ausgebaut hat und gedacht hat, ey Mann, aber das Fass schmeckt ganz anders als das andere. Und ich mache das mal jetzt nicht mehr zusammen als Reserve, sondern baue das lagenmäßig aus und ist total spannend. Auch wenn jetzt bei uns das nebeneinander herverkosten für dich nicht so erquickend war, ist das total gut. Also es ist ja schon da, ne?
Also das ist aber immer die Frage, wie viel ist davon auf verschiedene Lagen zurückzuführen? Oder hast du einfach immer den Leseplan, wo die eine Lage nachmittags gelesen wird? Ich will jetzt um Himmels Willen Herrn Engel nicht auf so ein Niveau runter kaspern, irgendwie nach dem Motto, der hat das nicht gemerkt. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn man das so hinterfragt, dann hast du den mal und denkst, oh, guck mal, dieser Geschmack. Und dann kommt einer und sagt, du hast einen Kaliummangel.
Ja, klar.
Was ist, wo ist jetzt, also wie passt das Terroir da rein? Was ist das originäre Terroir? Und es gibt kaum einen Weinberg, der nicht diesen Kaliummangel hätte, wenn der Mensch nicht arbeiten würde. Ich denke dann immer an Felix Prinz Salm, ja, die dann irgendwie eine Veranstaltung machen, anlässlich des 1075-jährigen Jubiläums der erstmaligen urkundlichen Erwähnung ihrer Hauslage. Ja, nach 1075 Jahren hast du... Also klar, also Kalium ist, ich glaube, 6% der Erdkruste ist Kalium. Da ist ja jede Menge da. Und die zugrunde liegende Geologie, jetzt müssen wir tatsächlich mal unterscheiden zwischen Boden und der zugrunde liegende Geologie. Es kann natürlich sein, dass die zugrunde liegende Geologie in der Verwitterung Kalium freisetzt, dann hast du dieses Problem nicht. Da muss ich kein Geologe zu sein, um das zu verstehen. Ja, ist klar, also haben wir drüber gesprochen, aber wenn das eben Quarz ist und da kommt da halt Sand raus, dann da ist ja... Oh. Und im Schiefer ist übrigens auch kein Kalium. Aber natürlich gibt es Kombinationen, wo du dieses Problem nicht hast. Und auch Magnesium und Calcium sind da im Zweifelsfall in manchen Gesteinsarten. Aber wenn du vulkanisch bist oder sowas zum Beispiel, dann hast du die eine oder andere Sache nicht. Und dann musst du das da reinbringen.
Klar. Und über was wir vielleicht auch nochmal reden können, aber vielleicht in der nächsten Folge, ist, inwiefern eigentlich so Verbände und Gemeinschaften wie der VDP oder auch Maxime Herkunft in Rheinhessen oder so, dir eigentlich dein Terroir aufdiktieren, indem sie sagen, ja, da aber nur Chardonnay. Und wenn du ein großes Gewächs machen willst, da nur Riesling.
Das macht der VDP ja nicht. Große Lage kannst du immer für alles machen.
Aber du kannst kein großes Gewächs draus machen.
Wenn das große Gewächs generell nicht zugelassen ist. Aber das hat was, das hat was mit der Typizität und der Historie zu tun.
Ja,
das
geht aber Historie. Ist ja spannend.
Da geht es um Tradition. Deswegen überlegen die Amdi-Pfälzer eben kein Chardonnay gemacht, obwohl es qualitativ sicherlich möglich wäre. Und irgendwann werden sie es machen. Aber es ist eine interessante Frage. Aber es klingt ja schon eine Tradition,
ist,
ja.
Ist eine spannende Frage, dass man sagt, okay, unsere Tradition sagt, das Brunnenhäuschen ist ein Riesling. GG-Lage.
Nee, die sagen, unsere Tradition sagt, ein Chardonnay ist kein hessisches Traditionsgetränk.
Gut, klar, so rum.
Aber wenn, du kannst ein Brunnenhäuschen Spätburgunder machen, du musst natürlich jetzt in andere Regionen gehen, du musst in den an den Kaiserstuhl gehen, wo du 6 oder 7
ja.
Und dann darfst du, hast, Entschuldigung, Satz beenden, wo du 6 oder 7 zugelassene Rebsorten hast. Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder. Ich glaube, das war's.
Oh.
Kein Lemberger. Nee. Nicht im Baden. Nee, also den gibt es nur im Teil Badens. Nee, es gibt einen Teil im Baden. Im, wo darf man den Lemberger als GG machen im Baden? Es gibt einen Unterbereich in dem Muster. Ja. Egal, auf jeden Fall. Also wenn es dann erlaubt ist, dann kannst du in allen, kannst du machen, was du willst. Das ist dann genau das, was du sagst. Ein gutes Terroir ist immer gutes Terroir. Das ist aber genau das, wo ich denke, dass Nikolas Geschichte widerspricht, weil dieses Kalium-Calcium-Thema ist jetzt eins, was ihn insbesondere, sagen wir, bei den Rotweinen umtreibt. Ne?
Ja.
Bei Weißwein würde man vielleicht sagen, ach, wenn dann die Säure nicht so gut puffert im Zeitalter des Klimawandels, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir haben ja nicht mehr so viel Säure.
Mhm.
Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich kein Weinmacher bin, aber das würde mir jetzt so, also einfach so aus logischen Erwägungen, es wird in diesem Weinberg wird beides gemacht, Weiß und Rot. Und alles ist gleichermaßen eingearbeitet worden, hat jetzt nicht gesagt, ah, hier hätte ich gerne ein bisschen Kaliummangel. Aber das ist schon terraforming wie in einem Science-Fiction-Film. Ja? Die Frage dann eben, ist das terraforming? Ist das eigentlich, wie passt das da rein? Finde ich, ist eine super spannende Frage. Wirkt auch noch auf was anderes ein, aber das, über das reden wir, wenn wir über den Wein geredet haben.
Ja, alles klar. Nochmal konzentriere da. Ist schon fast nichts mehr da. Ist ganz schön lecker.
Mhm.
Also es ist rot. Es hat eine schöne rote Frucht, aber eher so Johannisbeere, fast Stachelbeere. Wobei, das wäre jetzt nicht rot, aber...
Es gibt ja auch rote.
Springt mich so ein bisschen an. Stimmt, gibt auch rote Stachelbeere. Auch am Gaumen leicht, also im Alkohol nicht hoch. Ist schön Gerbstoff getragen. Ist recht lang, finde ich. Also der Gerbstoff trägt ihn lange am Gaumen. Ist total schön. Ich finde ihn jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber ist wirklich total gut zu trinken. Gefällt mir gut. Was es ist, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich war erst bei Pinot, aber jetzt, je länger ich ihn trinke, komme ich so ein bisschen weg davon. Da habe ich noch aufgeschrieben, was vielleicht so röstiger Zweigelt ist oder sowas. Also irgendwie sowas, was man so ein bisschen außer der Reihe mal hat. Weil ich das nicht so zuordnen kann. Es ist wirklich ganz leicht fruchtig, aber Zweigelt wäre dann wahrscheinlich von der Frucht her ein bisschen anders. Deswegen bin ich bei der Rebsorte ein bisschen lost. Ich würde sagen, eher was Kühles könnte Deutschland sein, könnte aber auch was anderes sein.
Okay, gut. Es ist Pinot. Bisschen aus der etwas üppigeren Schule.
Naja.
Möchte ich behaupten.
Ich fand ihn gar nicht so üppig.
Ich finde ihn insofern üppig, als dass er schon reif ist, in der Frucht reif, aber nicht dunkel.
Ja.
Die Frucht ist schon so ein bisschen hell. Ich finde, das geht in so eine Cocktailkirschen, Herzkirschen-Richtung, so ein bisschen vielleicht auch, wie du sagst, rote Johannisbeere noch so mit dabei. Aber wir reden hier nicht über wenig Druck, sondern wir reden hier schon über ein bisschen Druck und ich glaube, wir reden auch über 13,5 Alkohol.
Naja, das merkt man ihm aber nicht an, finde ich.
Das ist, glaube ich, das hat mit der Schule zu tun, aus der er stammt, 13,0 Alkohol. Er stammt in diesem Weinstecken sozusagen 60 Jahre Weingut Knipser. Und die können das ja sehr, sehr gut, reif zu sein, ohne dass es schwer wird.
Das stimmt.
Gerade im Pinot.
Ach, Dambach.
Das ist genau, das Weingut Dambach.
Hexen.
Aus deiner unmittelbaren Umgebung. Ah, ne?
Ganz, ganz unmittelbar.
Da kannst du fast zu Fuß hingehen.
Ja, doch, es wird schon gehen. Mit dem Fahrrad kann man auch hinfahren.
So, jetzt muss ich die Geschichte
erzählen. Aber das also, ist Abfüller Dambach, die sitzen aber in Bad Dürkheim. Das war ein Gut.
Das kann durchaus sein, aber es ist keine gekauften Trauben. Ich muss die Geschichte kurz
erzählen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das ist der bei Knipser war. Ne? Und dann,
drei. Die Geschichte ist die, dass mich Dirk angeschrieben hat zu dieser Frage mit dem Terroir. Einer von vielen, die mir mit viel Input gekommen sind, Dirk, ist einer unserer älteren Hörer. Der ist schon in Rente. Und der hat...
Herzlichen Glückwunsch.
Der hat spät erst mit dem Wein angefangen, der zweite Hälfte 20 oder sowas, hat er eine Winzerlehre gemacht. Dann hat er an der Nahe ein bisschen Wein gemacht und ist irgendwann durch einen Weinberg spaziert, der so ein bisschen aufgelassen und schwierig war, weil er, glaube ich, schon unter Bundesverwaltung stand, weil die Nachfahren und Erben, legitimen Erben der jüdischen Vorbesitzer, die von den Nazis vertrieben und ermordet wurden, nicht gefunden werden konnten. Und das war der Elkersberg. Und dann hat er da sich, konnte er tatsächlich was irgendwie da pachten und hat dann dort angefangen, ein Weingut zu gründen, gemeinsam mit den Linksweilers. Und die haben da die, also nicht gemeinsam, sondern als Nachbar der Hahnmühle. Hahnmühle hatten wir auch mal hier. Hatten wir mal hier mit dem Weißburgunder, habe ich vor vielen Jahren schon mal eingeschenkt. Auf jeden Fall haben die da diese Region da gemeinsam so ein bisschen wiederbelebt. Aber vorher war er bei Gut Hermannsberg, also bevor das Gut Hermannsberg war. Ne?
Ja.
Und Weinbaudomäne Niederhausen, Schloss Böckelheim, genau genommen.
Ganz schicke deutsche Etikette.
Genau, dann war er auf jeden Fall in Alsenz irgendwie losgezogen, hatte sich dort niedergelassen, Elkersberg und Co. und musste das dann alles verkaufen, als seine Ehe in die Busche ging. Dann ist er in die Pfalz gegangen und hat bei Knipser angeheuert und hat da 32 Jahre gearbeitet, bis Ruhestand. Und der hat sich jetzt einfach diesen Leuten angeboten, die dieses Weingut gegründet haben. Denn Philipp Seger und Sven Ohlinger haben dieses Weingut gemeinsam gegründet, nachdem sie zusammen auch ungefähr 30 Jahre bei den Knipsers gewesen sind. Und die waren halt beide auch nicht aus Weingütern und deswegen mussten sie halt neu gründen. Die konnten nicht übernehmen. Und die haben dann 2018 dieses Weingut gegründet. Und diese Lagen hier sind jetzt in Herxheim am Berg und er arbeitet da noch mit, weil er eben einfach Lust hat. Und er hat gesagt, komm, ich schick dir mal was. Und er hatte mir eine Notiz dazu geschickt, das finde ich ganz gut. Muss ich mal kurz holen, weil mich das interessiert. Und weil
schenkt mir noch mal was in. Ja. Vom Dettenbrunnen. Ich gebe zu, am Dettenbrunnen in Herxheim, da wüsste ich nicht, wo das ist.
So, er sagt also an beiden so Lagen, meine aus Herxheim am Berg, maximales Kalkterroir. Der Spätburgunder wächst nur einen Steinwurf von Ringsfelsenberg entfernt. Die besten Herxheimer Lagen bilden praktisch die direkte Fortsetzung des Saumagenmassivs, nur durch den Einschnitt des Birntals unterbrochen. Oliver Gabel macht hier auch großartige Weine und das Weingut Odinstal hat gerade Schumachers Lagen übernommen. Wenn es dann bald erste VDP-GGs gibt, wird Herxheim noch mehr in den Fokus rücken. So, Dirk, das ist genau das Thema. Ich wollte dir nämlich auf eine Sache noch antworten, auf diese Geschichte. Er erzählte noch ein bisschen mehr. Ich muss jetzt nicht unseren kompletten privaten E-Mail-Verkehr hier irgendwie wiedergeben, aber es gibt es immer wieder, dass die Leute sagen, ich bin dann da durchgegangen und dann wusste ich, hier kann man großartigen Wein machen. Und wenn ein Winzer, der eine Ausbildung hat und 30 Jahre Berufserfahrung in einem Spitzenweingut, was erzählt, dann bin ich ohne jede Ausbildung und ohne jede berufliche Erfahrung im Spitzenweingut nicht der Mensch, der sagt, nee.
Ja, selbst als Klugscheißer
nicht. Selbst nicht. Da war noch ein Baum dazwischen. Wenn der Baum nicht da gewesen wäre.
Dann vielleicht. Dann
vielleicht. Und gleichzeitig geht es aber dann auch so weit, dass ich neulich auf Insta irgendjemand sah, der sagte, hier, die meist unterschätzte Gegend ist ja hier in Deutschland, ist hier Württemberg und dann mit irgendwelchen schicken Prallhangen des Mains, ja, bloß weil es steil ist, ein Fluss drunter, ist das.
Jo.
Ja, klar, jetzt können wir also schon von kleinen pixeligen Instagram-Fotos irgendwie sagen, das ist aber ein super Terroir. Und das ist genau mein Problem in An- und Abführung. Also erstmal die Geschichte mit dem Kalium und Calcium, du siehst es nicht. Du kannst da spazieren gehen, es ist das blühende Leben, es ist unglaublich schön. Und als ich da war und es unglaublich schön war, ein magischer Ort, der wirklich schon was versprüht hat, das ist schon eine Weile her, da hat Nikolas ja trotzdem noch gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig, jetzt ungefähr noch ein, zwei Jahre, dann ist es komplett auf dem Niveau, auf dem es sein soll. Mhm. Und die andere Geschichte, das muss ich noch ganz kurz hinten anfügen, mir fallen in dem Moment drei Geschichten ein, sozusagen in einer Abführung. Kinheimer Rosenberg ist eine Lage an der Mosel, 48 Hektar große Lage, VDP, GG. Ich habe 2006 bei meinem zweiten Besuch an der Mosel das Weingut Kees-Kieren besucht, gutes Weingut, habe da einen Wein gekauft, 2005er Kinheimer Rosenberg, Kabi, der hat mich in der Verkostung so umgehauen, habe ich 12 Flaschen von gekauft, habe ich über die nächsten 6-7 Jahre getrunken, fand ich total lecker. War natürlich ein bisschen trockener, weil es war ja auch ein etwas säurearmeres Jahr. Ich war vielleicht noch nicht so erfahren, dass ich jetzt genau sagen kann, wie es war, fand ich super. Und dann sagte mir irgendjemand, na, du musst dir die Lage mal angucken, das ist der Knaller. Die ist 60% Steigung, geht direkt bis runter zum Fluss, also es ist die Straße dazwischen. Mhm. Und 100% Südexposition und eine ganz dünne Humusauflage, da liegen überall Schieferplatten drin rum. Schiefer, ja, also so das komplette Programm, wie du es brauchst. Ich habe mir das immer angeguckt, ich war dann mal da, da blühten sogar noch die Rosen an jedem Ende einer Zeile. Mhm. Ist noch so ein riesiger Rosenbusch. Da denkst du, das ist die tollste Lage der ganzen Mosel. dieses GG von Loos ist das günstigste, das er macht. Ich habe das bisher immer nur in Wiesbaden probiert. Das war jedes Mal ziemlich schwach. Ich habe jetzt mal geguckt, ob man es eigentlich kaufen kann. Das kostet aktuell 23 Euro. Der Gutsriesling kostet 13 Euro bei Loosen. So gering ist die Spanne. Ja. Es geht fast vollständig in Export. Die meisten, also zum Beispiel Lobenberg, die Loosen führen, haben dieses GG nicht. Nie wieder so einen guten Wein. Ja, Dr. Hermann macht da sein großes, seine große Pinot-Reserve. Die sind jetzt im VDP. Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Pinot-GG. Mhm. Und dann ist es super, aber es sind 48 Hektar. Wo sind die Spitzenweine aus dieser wie gemalten Lage?
Ja, das noch nie gehört.
Freue mich, weil die ist schöner als alle anderen und 100%ige Südexposition. Das ist also die zweite Geschichte. Erste Geschichte Malmö und zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte ist mal wieder aus deiner Heimat Zellertal. Das ist, wenn wir, weil jetzt hier Herxheim, das ist genauso eine Nummer. Vor 10 Jahren tauchten auf einmal die Schwedhelms auf. Hier in Berlin bei Martin Zwick waren sie, haben sie kennengelernt, super Typen, haben gute Rieslinge im Gepäck gehabt, war wirklich schön. Erzählten was von nördlichster Teil hier, Pfälzisch-Sibirien und jetzt kommt der Klimawandel und so weiter. Und dann kam noch H.O. Spanier und dann kam noch Philipp Kuhn und die haben dann Schwarzen Herrgott gemacht, haben gute GGs hingestellt und der Zellertaler Ortsriesling von Battenfeld-Spanier ist ja auch total granatig. Mhm. Aber jetzt sind 10 Jahre um. Die Schwedhelms sind einmal irgendwie so als New Kid on the Block oder meinetwegen als neue Sau durchs Dorf getrieben worden. Haben sie ein schönes Standing erarbeitet. Ich habe mal geguckt, sind bei Havesco in der Distribution. Aber so richtig viel Geld verdienen sie mit ihrem Grauburgunder aus Zukauf. Irgendwie bei Ludwig von Kapf und Co. Das zahlt sicherlich die Miete. Und der Rest hat nicht so das Fliegen gelernt, wie man damals dachte. Man dachte ja, die sind ja quasi, das ist ja Vorstufe VDP so ungefähr. Ja, also
ja.
So. Und auch der Zellertaler am Schwarzen Herrgott ist nach wie vor ein super GG. Allerdings haben aus dem Battenfeld-Spanierschen Kosmos ja das andere dann an den Place de Bordeaux geschafft und so weiter. Also alles schön, aber es ist ja eine Region, die viel mehr Hektar hat als das, was die drei da irgendwie machen.
Absolut.
Und du fährst da durch und alle sagen, yeah! Und dann kommt aber außerdem, was ja doch wieder gute Winzer sind, ja, also die guten Winzer machen irgendwie tolle Weine und die New Kids on the Block starten doch nicht ganz so durch. Es gibt noch einen jungen Winzer, der schöne Sachen macht, aber das ist Nebenerwerb.
Das war's.
Nebenerwerb. Das gilt nicht. Der arbeitet Vollzeit bei Battenfeld Spanier. Tolle Weine auch. Und das ist genauso ein Ding. Sind alle durchgegangen und nee, und dann waren es doch nur, wenn es die Guten können. Also es ist vielleicht doch nicht so 100% das Terroir. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, wenn ich. Also verzeiht mir, wie gesagt, wenn der Profi spricht, dann sollte man, es ist jetzt nicht meine Meinung, ich habe nur mal so ein paar Beispiele gebracht von Kalium-Kalzium-Mangel, Kinheimer Rosenberg und dem Zellertal, um zu verstehen zu geben, dass ich glaube, dass man als Winzer eine spezielle Verbindung zu einem Ort vielleicht aufbaut und da durchgeht und sagt, yeah, aber das ist deswegen 100% auch stimmt und dass man Terroir sozusagen sogar sehen kann. Da habe ich mittlerweile ernste Zweifel.
Ja, das glaube ich auch. Wie schön, dass wir Dambach trinken. Es gibt irgendeine familiäre Verbindung sogar zu einem der drei. Muss schon mal meine Mutter fragen. Irgendwas klingelt da. Das wollte ich schon ganz lange mal probieren. Du musst mir unbedingt den Kontakt von, wie heißt er?
Von Dirk.
Von Dirk. Muss mir unbedingt den Kontakt mal geben. Dann muss ich mit dem mal ein Glas Wein in der Pfalz trinken.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.